Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, mein Gast Wolfgang Job, einer der bedeutendsten deutschen Modedesigner, wird heute 75 Jahre alt. Dass ich ihm jetzt nicht gratuliere, liegt daran, dass wir diese Sendung kurz vor seinem Geburtstag aufgezeichnet haben. Herr Job, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Dankeschön, ja.
Zu Ihrem 75. Geburtstag ist Ihre neue Autobiografie erschienen, die einzig mögliche Zeit heißt die. Sie haben Ihre Erinnerungen mit Hand aufgeschrieben. Ja. Warum mit Hand?
Ja, weil ich gar nicht anders schreiben kann. Also meine Sekretärin, die mein Manuskript, das Handgeschriebene, abgetippt hat, die hat natürlich auch so einen Sprachverwässerer. Und da kamen die unglaublichsten Sätze drin vor. Zum Beispiel, in dem Internat war ein großer Teller, da lagen Stullen drauf. Da war ein Stullenberg beschmiert mit Marmelade. In ihrem Text lag Stoltenberg beschmiert mit Marmelade. Also da habe ich gedacht, ich bleibe lieber bei dem Rest. Und schreibe alles mit der Hand. Vielmehr, ich kann auch gar nicht tippen.
Und das müssen viele Seiten gewesen sein, weil Ihr Buch umfasst 500 Seiten.
Es waren handgeschrieben, waren es fast 5000 Seiten. Und ich habe das Manuskript überall mit hingenommen und überall habe ich in der unterschiedlichsten Situationen geschrieben. Manchmal im Flugzeug, manchmal saß ich irgendwie bei einer alten Dame, war ich zu Besuch und dachte, ich muss mal jetzt schnell was aufschreiben. Dann saß ich dann irgendwo an so einem kleinen Sekretär und schrieb. Also das hat mich wirklich begleitet, das Buch, weil ich wollte unbedingt, dass es jetzt rauskommt. Denn beim Schreiben und Erinnern drängten sich Erinnerungen vor. Personen wollten zu Wort kommen, die ich gar nicht mehr zu Wort kommen lassen wollte. Es ist eine seltsame Begegnung mit sich selber, den Figuren, die man traf. So eine Biografie mit der Hand zu schreiben, das ist noch direkter mit der Seele verbunden. Da ist keine Maschine dazwischen.
Sie haben bereits zwei Bücher geschrieben über Ihr Leben. Einmal verschlüsselt in Ihrem Roman Im Wolfspelz und in Gesprächsform in dem Buch Undressed. Warum war es Ihnen wichtig, die Einblicke in Ihr Leben jetzt nochmal durch ein weiteres Buch zu ergänzen?
Wie Sie schon sagten, waren das verschlüsselte Bücher. Wolfspelz, das war eine Art modernes Märchen. Ich habe viel von Engeln und Geistern gesprochen. Das war eigentlich analog zu meinem Aufbruch aus New York zurück nach Deutschland. Ich habe in New York gelebt, 13 Jahre, und wollte in dem Buch eigentlich ein alter Ego beschreiben lassen, wie er eben der Wolf im Schafspelz, heißt es normalerweise, umgekehrt das Schaf, das doofe Schaf, was sich des Wolfspelz überzieht, um mit den Wölfen durch die Nacht zu kommen. Und an der Stelle schreibe ich, aber an seinem Geblöke fiel es dann auf. Hm. Die anderen heulten und das Schaf blökte. Also ich fiel dann auf, dass ich nicht genau dazugehörte. Wie viele, die nach New York fliehen, gehören dann doch nur zu der Gruppe, die auch geflohen ist. Also dieses große Vermischen, dieses Melting Pot, wie man es nennt, findet im Einzelnen eigentlich gar nicht statt. Und dann wollte ich auch schreiben, weil so war es tatsächlich. Ich hatte mich von meiner Firma Job getrennt und wollte das Ende einer Designerkarriere, einer künstlerischen Karriere beschreiben, wie sich da jemand fühlt. Aber bei dem Buch mit Frau Rebecca Casati, wo sie mich interviewte zu meinem Leben, habe ich natürlich nur die Antworten gegeben auf das, was sie gefragt hat. Auf einmal jetzt, genau vor einem Jahr, im Juli vor einem Jahr, betrat meine Tochter Jette den Ort, wo ich geboren, aufgewachsen bin und ich endlich nach vielen Reisen auch zurückgekehrt bin. Und da wurde mir auf einmal klar, eigentlich habe ich die wirkliche Geschichte nie erzählt. Und diese große Reise mit diesem Endziel, Heimat, ist es wert, aufgeschrieben zu werden, bevor ich es vergesse.
Dieser besondere Ort, Ihr Zuhause, das ist Gut Bornstedt. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was ist das für ein Ort?
Ein ganz spezieller Ort, eigentlich für mich natürlich. Es ist ein Dorf, Bornstedt, gehört zu Potsdam. Fontane hat man gesagt, es ist einfach die Rückseite vom Schloss Sanssouci. Und dort ist auch das sogenannte Kronengut, das Gut, auch ein, was soll ich sagen, artifizielles Gut für Königin Luise, nee, Kaiserin Luise vielmehr, die letzte Frau des deutschen Kaisers, die sich dort vor Bismarck versteckte. Eigentlich hätte sie im Neuen Palais auch gehört zum Parc Sanssouci, wohnen müssen, was sie aber nicht wollte, weil sie Angst hatte vor Spionen. Sie war die Tochter von der Victoria aus England, sie war Engländerin. Und hat sich dort dann dieses, ja, wenn man so sagen will, eigentlich nutzlose Gut gebaut. Und das ist genau gegenüber der Gärtnerei, die mein Großvater von seinem Vater geschenkt bekam. Also mein Ururgroßvater hatte wohl, glaube ich, 9 Kinder. Und jedem Einzelnen hat er ein Grundstück, Grundbesitz geschenkt. Und meinem Großvater, wie gesagt, dieses Gut Bornstedt. Es ist ein ganz großer Garten, direkt an diesem klassizistischen Haus. Links daneben ist eine Kirche. Man würde sagen im italienischen Stil, weil der Turm, den nennt man Campanile, der freistehend ist. Und so hat das ganze Dorf eine seltsame Mischung aus ja, Kultur und nicht gerade Deutschem. Es wirkt so ein bisschen italienisch eher. Und man sagte irgendwie, ein Dichter hat mal gesagt, nach dem Willen von Friedrich Wilhelm ist sogar das italienische Licht mitgekommen.
Das klingt erstmal sehr schön, aber da muss ja noch mehr sein. Warum wollten Sie unbedingt dorthin zurück?
Ja, es war natürlich meine Kindheit, die Nachkriegszeit, wo auf diesem Hof unendlich viele Menschen waren. Und es waren meine Großeltern mit ihrem emotionalen Kraft, dieses Gut zu verteidigen, in dieser ja, Kriegszeit als Russen, praktisch als Besatzer kam, dann später die SED, die Enteignung durch die LPG praktisch. Also dieser Ort hat einfach viel erlebt. Und ein Kind erlebt diese Not und dieses Drama ganz anders. Wenn man das eigene Leben noch nicht kennt und die eigene Zerbrechlichkeit des eigenen Lebens, so kennt man auch noch kein Leid und kann noch nicht deuten, was die Leute erzählen. Also es war ein Ort, wo viele Flüchtlinge hinkamen, aus dem Ostgebiet logischerweise. Und meine Ankunft auf dem Gut Bornstedt soll so gewesen sein. Meine Mutter hat es mir sehr viel später erst erzählt. Sie kam alleine, mein Vater war nicht da, der war in Kriegsgefangenschaft oder noch im Krieg, kam alleine aus dem städtischen Krankenhaus Potsdam, wo wir im Luftschutzkeller gesessen hatten und ich mich gleich mit einem Keuchhusten infizierte. Also alle Kinder waren krank. Aber meine Mutter sagte, ich wäre so das Kränkste gewesen. Und mit diesem kranken Kind kam meine Mutter dann allein dort an und der ganze Hof war voll, stand voll vor Pferdewagen mit Flüchtlingen. Und auf dem einen Pferdewagen saß eine Frau mit 2 Paketen im Arm. Und die Tante Elli, die aus West-Berlin zu Besuch kam und half, war ganz aufgeregt und sagte immer, ich brauche 2 Persilkartons. Ja, ich muss doch die Kinder beerdigen, die Frau da im Arm hat, die sind doch erfroren. Denn es war sehr kalt. Mhm. Und sie fand keine Persilkartons. Und ich saß bereits in meiner ersten Badewanne und da hat man die Kinder reingeworfen, einfach. Und da kamen sie wieder zu sich. Und das finde ich so symptomatisch eigentlich für alles. Ich war dort eigentlich immer mit jemandem. Also es gab kein Gefühl von Alleinsein. Und diese Geborgenheit in dieser Zeit, wo das Wichtigste war, zusammenzuhalten, das hat mich, diese Sehnsucht danach hat mich, glaube ich, mein Leben lang begleitet.
Und heute sind Sie ja da wieder in Großfamilie. Das heißt, Ihr Partner Edwin lebt dort mit Ihnen. Ja. Ihre Ex-Frau Karin lebt, glaube ich, Tür an Tür.
Genau.
Und Ihre Tochter mit ihren Enkeln lebt auch dort.
Ja. Ja, das ist eigentlich, hat sich das so erfüllt zum Schluss. Nach diesen, ja, wir alle waren so individuell gewesen. Auch unsere Karrieren, also meine Karrieren und auch die meiner Töchter, waren ja so nonkonformistisch, irgendwie so selbstgemacht und auch so vage, dass wir uns früher ja sehr gern in der Welt rumgetrieben haben und Weltbürger gespielt haben. Und dass ich eines Tages zurückkehren würde und dann zeitgleich auch meine Ex-Frau, deren Mann auch aus Potsdam stand, ihr zweiter Mann. Ja, nun sind wir da alle. Und heute hat man ja mehr Platz für sich beansprucht als früher. Früher war es einfach so, dass man da viel mehr Kompromisse schließen musste, als wir es heute mit unserem individuellen Anspruch haben, erfüllen konnte.
Also jeder hat seinen eigenen Bereich.
Ja, heute. Aber jeder braucht eigentlich sehr viel Platz und sehr viel Freiheit. Aber trotzdem brauchen wir auch alle sehr viel Nähe und das ist uns jetzt gelungen.
Sie haben gerade schon erzählt von Gut Bornstedt, dort wo Sie in Potsdam aufgewachsen sind, zusammen mit Ihren Großeltern, Ihrer Mutter, dann waren da noch Tanten. Ihr Vater, haben Sie gerade berichtet, war in Kriegsgefangenschaft. Sind Sie besonders verwöhnt worden? Sie waren ein Einzelkind.
Ja, ich glaube, ich bin massiv verwöhnt worden. Mein Großvater nahm mich bei der Hand und ging mit mir durch den riesigen Garten und zeigte mir praktisch, das alles mal deins. Denn ich hatte ja keine Geschwister, also ich hätte nichts teilen müssen.
Also wie der Kronprinz.
Aber es kam mein Vater, als ich 8 Jahre alt war, und sagte als erstes, kannst du teilen? Und ich wusste genau, was er meinte. Er meinte nicht den Hof,
er meinte die Mutter. Ja, und dieses Zusammentreffen ist ja auch dann alles andere als erfreulich verlaufen, ne?
Naja, also mein Vater war mir sehr fremd, logischerweise. Meine Mutter betete jeden Abend mit mir, lieber Gott, mach mich fromm und lass den Vater wieder kommen. Ich klappte nicht so ganz der Reim, aber was sie meinte, war wohl klar. Später habe ich mich natürlich, als ich Teenager war und Zusammenhänge zwischen zwei Menschen anfing zu begreifen, oft gewusst, dass sie das nur so vor sich hin plapperte und vielleicht gar nicht so meinte. Denn natürlich hatte meine Mutter in der langen Abwesenheit einen anderen Mann kennengelernt, einen anderen Mann lieben gelernt. Und als mein Vater nun plötzlich dann doch kam, war der große Schreck da. Und beide waren sich fremd geworden. Und ich saß nun als drittes Rad am Wagen, einem Wagen, der gar nicht losging irgendwie. Jedenfalls wusste ich in dem Moment, all die Zeit, die ich vorher erlebt hatte, ist vorbei. Ich sollte meinen Vater ablenken mit einer kleinen Zeichnung. Mal doch mal was, Wölfchen. Also, wenn ich was malte, was zeichnete, dann gewann ich immer alle Herzen, weil das Zeichnen hatte ich sehr früh geübt. Ja, und dann habe ich die Zeichnung hochgehalten und er hat sie gar nicht beachtet. Und da wusste ich, mit uns beiden wird es nichts so richtig. Und so blieb es wohl auch.
Mit 8 Jahren haben Sie dann Bornstedt verlassen mit Ihrem Vater und Ihrer Mutter, sind nach Braunschweig, also in die BRD, rübergemacht. Das heißt, Sie sind offiziell ausgereist. Mit welchen Gefühlen war das damals für Sie verbunden, Gut Bornstedt zu verlassen?
Also ich glaube, dieser Schock, diesen Ort verlassen zu müssen, an dem man hängt, wo man groß geworden ist, wo einem alles vertraut ist und unvorbereitet muss man fliehen quasi. Denn mich hat man natürlich nicht emotional vorbereitet darauf. Das tat man einfach nicht. Mit Kindern besprach man solche wichtigen Dinge nicht. Sondern erst war mein Vater fort, dann war meine Mutter fort. Und eines Morgens, ich fragte schon öfter, muss ich auch etwa weg hier? Nein, red man nicht, fragt man nicht so. Nahm mich Tante Ulla aus dem Bett und sagte, nun, ist es vorbei hier.
Das wäre Ihnen egal gewesen, also wenn Ihre Eltern weg gewesen wären und Sie hätten bleiben können?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ich hätte mich dafür entschieden zu bleiben. Und habe deswegen auch, glaube ich, an eine besondere Empathie mit all den Flüchtlingen, über die wir oft, so oft sprechen, über dieses Flüchtlingsproblem. Ich denke da auf so Angela Merkel, die auch nicht vorbereitet war auf das, was sie da versprach. Aber ich hätte auch so reagiert wie Sie.
Sie konnten ja dann immer wieder zurückfahren. In den Ferien haben Sie weiter eben Zeit auf Gut Bornstedt verbracht. Wie war das eigentlich möglich?
Ja, das war so, dass meine Mutter im Austausch mit ihrer Schwester Elisabeth ausreisen konnte. Es war praktisch ein Austausch. Elisabeth mit ihrem Mann kam in die DDR und meine Mutter und ich konnten ausreisen. Meine Mutter sagte später oft in Braunschweig, während so Kaffee getrunken wurde oder Gesellschaften waren, na wissen Sie, ohne meine Möbel wäre ich auch nicht gegangen. Das freute ich mich immer, wenn sie das sagte, weil das war immer so ein Schlag gegen meinen Vater. Weil eigentlich geht man ja aus Liebe mit dem Mann, egal unter welchen Umständen. Aber dass sie ohne ihre Möbel nicht gegangen wäre, zeigte so, ich muss es jetzt nicht weiter erklären, was das sagt. Aber also eine gewisse Herzlosigkeit zeigt es auf jeden Fall. Und so hat mein Vater es auch empfunden wahrscheinlich. Nein, für mich war das ein Geschenk und ein Menetekel zugleich. Ich lebte praktisch in Braunschweig nicht. Wenn ich da ankam, stellte ich mich innerlich tot. Ich war wie im Wachkoma irgendwie, so habe ich es beschrieben. Er duldete die Schule, er duldete die Dreizimmerwohnung, er duldete, dass wir keinen Garten hatten. Und meine Mutter ging gesehen, wir waren tief, tief im Wesen Potsdamer Bornstädter geblieben.
War Ihnen dann aber eigentlich bewusst, dass Sie sehr privilegiert gewesen sind? Also weil Sie tatsächlich beide Welten leben konnten?
Das war am Anfang nicht so. Am Anfang war es einfach ein Nonstop-Abschied, den ich nehmen musste. Ich musste immerzu wieder Abschied nehmen. Ich freute mich, wenn ich reisen konnte. Bin auch sehr früh allein dann oft auf dem Koffer sitzend in den überfüllten Zügen zurückgefahren, von Braunschweig nach Potsdam. Die Züge damals waren immer überfüllt und kamen natürlich auch genauso unpünktlich, also noch unpünktlicher als heute. Also war das schon manchmal so eine beängstigende Situation. Man wusste nicht genau, was passiert. Ein traumatisierendes Weihnachten. Ich war 12 Jahre alt, erlebte ich so, dass ich von den Zöllnerinnen und Zöllnern in eine Ecke gebracht wurde, also zwischen zwei Waggons. Und nun gestehe mal, was hast du mit? Ich sagte, meine Weihnachtsgeschenke, die habe ich da eingepackt. Und dann wurden die aufgerissen, alles wurde durchsucht, die Bücher, ein Buch, was ich bei hatte, wurde geschüttelt, ob da nicht irgendwie ein 10-Mark-Schein drin liegen könnte oder so. Denn Devisen ein- oder Ausfuhr waren natürlich auf strengstens verboten. Und ich hatte also schon physische Angst vor diesen Leuten, weil sie einen auch wirklich gelernt hatten, wie man jemand bedroht. Also diese Reisen waren nicht ohne, aber ich habe sie freudig auf mich genommen, um diesem Braunschweig zu entkommen. 3-4 Tage war ich voller Freude und dann ab Mitte der Ferien fing ich an, traurig zu werden, weil ich Abschied nehmen musste. Also dieses ewige Hin und Her hat mir eigentlich nicht erlaubt, mich zu verwurzeln in Braunschweig oder im Westen und konnte mich auch nicht wirklich trennen und lösen auch nicht. Also ich lebte in einer komischen psychischen Situation, würde man heute sagen, das könnte einen auch kaputt machen. Aber ich glaube, aus mir hat es jemand gemacht, der mit Sehnsüchten und Träumen gut umgehen kann und die eben auch weiß, irgendwie, wie er sie realisieren muss und kann. Denn später habe ich natürlich begriffen, wie ich es schaffen könnte, dank meiner speziellen Begabung, mir die Tür zur DDR offen zu halten, das berühmte Schlupfloch zu finden. Und da fühlte man sich privilegiert in einem System, was alle gleichschaltet, ist immer einer nicht gleich. Und dieses Gefühl kann die sogenannte Demokratie, die wir heute erleben dürfen, gar nicht geben. Solche Ausnahmesituationen. Wer da dem Staat irgendwie nützlich war, der wurde belohnt. Mehr belohnt als alle anderen.
Ihr zeichnerisches Talent, haben Sie ja gerade schon berichtet, das hat sich relativ früh gezeigt. Als Kind haben Sie bereits gezeichnet und später hat Ihnen dieses Talent auch immer wieder über die Runden geholfen. Sie sind zeitweise auch unter die Bilderfälscher gegangen, habe ich Ihrer Biografie entnommen. Wie war das?
Also gefälscht habe ich nicht wirklich. Das wäre jetzt ein Geständnis, das überflüssig wäre. Ich war nicht mit viel Taschengeld ausgestattet, im Gegenteil. Und ich lernte irgendwann auf einer Haushaltsauflösung, wo meine Mutter mit mir hinging, da war ich 16, lernte ich eine Antiquitätenhändlerin kennen und die fand mich wohl also physisch ganz appetitlich, Teenager, so mit 16, 17, da ist man schon etwas aufmerksamer dem anderen Geschlecht oder dem gleichen Geschlecht gegenüber. Jedenfalls wollte sie mir so kleine Jobs geben, indem ich Bilder sauber machen sollte, restaurieren praktisch. Und manchmal stellte ich dann fest, wenn ich die sauber machte, da fehlte die Hälfte. Das nennt man Verputzen. Diese Lasurfarben aus Naturfarben bestehend wurden eben abgewischt und die Bilder nachher blieb nur eins übrig. Das war die Farbe, die mit Bleioxid angemischt war. Und das sind die Weißtöne. Also von den großen Ahnenbildern aus dem 16. 17. Jahrhundert blieb oft nur der dicke weiße Kopf übrig. Und den Rest habe ich dazu gemalt. Und zwar aus Büchern, die mein Vater hatte, über Museen, habe ich dann der einen Dame da das Kleid angezogen und Ohrringe in die Ohren und in die fetten Finger eine Blume. Und das wurde ganz schnell der Hit des Braunschweiger niedersächsischen Landadels. Jeder brachte verkauft. Mir irgendwie so eine Ahnen vorbei und machte was Hübsches raus. Ich habe damit recht viel Geld verdient zu dieser Zeit, aber eben sehr unregelmäßig, weil ich nebenbei auch studierte und nur hin und wieder dazu kam, so ein Bild zu malen. Und als ich dann mit meiner damaligen Freundin und späteren Frau an einem Modedesign-Wettbewerb teilnehmen konnte und 3 erste Preise einheimste, konnte ich das mit den alten Bildern auch lassen.
Und Sie mussten ja dann auch Geld verdienen, weil Sie früh und jung Vater geworden sind, nämlich mit 24. Und da kam dieser Modewettbewerb, glaube ich, gerade recht.
Ja, aber es war natürlich so, wir bekamen 3 erste Preise. Der erste Preis war 3.000 Mark gewesen. 3, logischerweise, sind 9. Und das war eine ganze Menge. Und wir kauften uns dann erstmal davon ein Opel Kadett Coupé und entflohen Braunschweig. Gemeinsam. Bonnie und Clyde. Ja, und dann fingen wir einfach ohne Voraussetzungen an. Wir hatten beide nicht Mode gelernt.
Aber Sie hatten trotzdem schon früh das Gefühl für Mode und haben auch, wie Sie schreiben, früh das Geheimnis von Mode geknackt. Und das hat mit den Klamotten Ihres Großvaters funktioniert.
Ja, also die Idee, die alten getragenen Sachen meines Großvaters mitzunehmen und auf dem Internat, wo lauter schicke, wesentlich schickere Jungs und Mädchen als ich auch ihr Unwesen trieben. Und vor allem damals hat man auch schon Branding getragen. Man trug den Pullover von Peter Scott und die Jacke aus Harris Tweed und die 501 von Levi's und nichts anderes war möglich. Und all das hatte ich nicht. Und in den Sommerferien in Potsdam machte ich die Schränke von meinem Großvater auf und ich entdeckte praktisch den Reiz, den getragene Sachen haben, diese Patina der Sachen, in denen gelebt und gearbeitet wurde. Und in dem Moment erwachte mir die Idee eines Stilisten. Das nennt man so, das sind die Leute, die praktisch Mode ein neues Leben einhauchen, ohne sie neu zu machen. Aber gleichzeitig habe ich auch entdeckt, welche Geheimnisse in dem Business Mode stecken. Die Verführung, dass man etwas verknappen muss, um es Stück für Stück wieder zuzuteilen. Also es hat mir eigentlich die ersten Wegweiser gegeben, wie man eine Modekarriere auch als Business machen kann.
Sie haben ja dann die Klamotten Ihren Mitschülern zugeteilt am Internat und die mussten dafür bezahlen und dann waren sie wieder weg, die Klamotten.
Ja, daran sieht man eben auch, dass Mode ein Geschäft ist. Mode ist im Gegensatz zur Kunst, muss verständlich bleiben, begehrlich. Man will es besitzen wollen. Ich kann jetzt nicht ins Museum gehen und sagen, ich will die Bilder alle mit nach Hause nehmen. Aber sich mit Mode den Kick zu geben, dass man sich anders fühlt als gestern, das ist eine große Verführung.
Sie sagen ja auch, Mode zieht ganz bestimmte Menschen an. Was sind das für Menschen? Wie würden Sie die beschreiben, also die, die Mode machen?
Also erst einmal will ich es mal genau umgekehrt sagen. Es gibt ein paar Leute, die immer behaupten, dass sie sich für Mode überhaupt nicht interessieren. Und das nehme ich nur ganz, ganz wenigen ab. Denn wir sind alle von Mode so infiziert, als würde eine neue Erkältungswelle ausbrechen. Sich diesem Virus zu entziehen, ist fast unmöglich. Es ist so sichtbar, wenn ein Mensch sich noch anzieht wie in den 70ern. Es ist so sichtbar, wenn du nicht dich wenigstens neutral anziehst, sondern, sagen wir mal, ich kann es dir an Beispielen sagen, da kommt mir ein Typ entgegen, der sieht aus wie Tom Selleck. Dicke Koteletten, Schlaghose in Kort, Schulterpolster an der Jacke, dann denke ich, ich rufe die Polizei, oder? Was ist denn mit dem? Das ist verstört, ausgebrochen irgendwo. Ne? Und man erkennt gleichzeitig auch, was ist gesellschaftlich mit uns los? Wenn ich diese vielen Kopien von Kim Kardashian sehe, alles, was man früher bedeckte, wird heute rausgeholt, da frage ich mich, leben wir in einer pornografischen Welt? Oder was sagen mir die Bilder? Und ich kann auch ganz schnell deuten, welche Zeit war das an einem Bild. Und Mode ist ja erst das, was alle tragen und was alle hören oder was alle essen. Mode beschreibt eigentlich nur einen Zeitabschnitt. Und wenn dieser Zeitabschnitt vorbei ist, dann ist eben auch die Mode vorbei.
Wolfgang Job, Sie haben die Zeit der großen Modeschöpfer miterlebt und auch mitgeprägt. Sie sagen aber, diese Zeit ist vorbei. Warum?
Also was uns verführt und was uns wertvoll ist, ist immer knapp. Egal was es ist, es ist ein Gefühl, was wir wollen, das ist knapp. Ein Versprechen, das gehalten wird, ist knapp. Also Mode war bisher jedenfalls eine tolle Sache, sich zu inszenieren. Und man hatte Sehnsucht nach so einem Stück. Man wusste nicht genau, wie man es bekommen kann. Denn nicht jeder konnte nähen oder nicht jeder wohnte in Paris, meinetwegen. Aber seitdem eine Überproduktion uns die Wünsche schon, die wir vielleicht hatten, übererfüllt, ist es so ähnlich wie mit Essen. Wenn überall Fast Food zu kaufen ist, dann hat es eine gewisse Appetitlosigkeit bei mir zur Folge.
Also Sie meinen auch diese billigen Textil-Discounter, ja, zum Beispiel?
Es hat einfach das Kaufen, das sich kleiden, das sich verkleiden, hat ja den Spaßfaktor verloren.
Aber wächst nicht auch ein neues Gefühl für Nachhaltigkeit?
Auf jeden Fall. Denn wir haben jetzt erstmal ein ungutes Gefühl, was gar nicht zur Mode passt. Denn Mode an sich als Element, also als Phänomen, ist nicht verantwortungsvoll, ist frivol. Was gestern grün war, ist morgen blau. Mein Gott. Und das ist gerade das Tolle gewesen, dass wir so bedenkenlos mit der Mode und in der Mode umgehen konnten. Und jetzt auf einmal hat uns so ein schlechtes Gewissen erreicht. Und wenn man eins wirklich nicht tragen möchte, ist es schlechtes Gewissen. Und heute musst du dich wirklich fragen, wie lange soll das noch gut gehen? Und was wird mir hier versprochen? Das ist recycelt. Was recycelt? Gut, finde ich, habe ich das auch schon begriffen, dass man Dinge recyceln könnte. Aber damit sind sie ja nicht weg, nicht wahr? Also ganz neue, große Fragen, die die Umwelt und auch unser Überleben betreffen, haben mit der Leichtigkeit von Mode nicht viel zu tun. Unabhängig davon, dass wir in einer globalen Welt leben und Mode ist ein Handelsartikel, ist ein Business. Und heute musst du in der Lage sein, global diesen Markt zu befriedigen, oder du bist eben Hausschneider, das ist was anderes. Wir brauchen heute, um eine Brand zu bilden, sehr viel Kapital. Und das kann ein Einzelner heute gar nicht mehr aufbringen.
Überhaupt auch, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden und zu durchdringen, weil die Medienwelt ist natürlich eine ganz andere. Es gibt viel mehr Kanäle und wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass es eben diese Superstars, diese Modegötter wie früher nicht mehr gibt, weil wir leben ja oder erleben ja heute auch ein ganz anderes Starsystem. Ne? Wir haben auf einmal diese Nahbarkeit, die vielleicht auch inszeniert wird bei Instagram und sie spielen eigentlich in dieser neuen Medienwelt auch nach wie vor mit. Also
oh ja, ich bin ja, solange ich dabei bin, muss ich auch diese Art von medialer Awareness bedienen. Wir sind groß geworden mit den großen Modeheften Vogue und L'Officiel und auch deutsche Hefte gab es da. Die brauchten ein halbes Jahr, um zu produzieren, um auf den Markt zu kommen. Da wurde fotografiert, da wurde gebucht, da wurde gemacht, getan. Und dann ist es endlich die neueste Mode der Leserin zugänglich war, braucht es ein halbes Jahr. Heute wird während der Show, Karl Lagerfeld war einer der Ersten, der eben auch diesen Instinkt hatte, die Mädchen mit dem iPhone auf den Laufsteg zu schicken, damit sie sich gegenseitig fotografierten und posteten. Mhm. Und einige von diesen Models hatten 4-5 Millionen Follower. Also da kann man sich die Verbreitung der neuen Mode wirklich vorstellen, wie das auf einmal passiert. Und gleichzeitig in dieser Schnelligkeit verbraucht sich auch alles sehr viel schneller.
Ganz andere Halbwertszeit. Ja. Aber wie wichtig ist es Ihnen denn, in dieser Medienwelt noch stattzufinden?
Ja,
oder gesehen zu werden nach wie vor?
Also ich weiß, solange ich Produkte auf den Markt bringe, allein zum Beispiel hatte ich so eine Idee, Bettwäsche mit Aldi, so ein Interior-Programm zu machen für einen Tag. Und durch meine Bekanntheit, man kann sich praktisch, wenn man ein Kissen von Wolfgang Job sieht, dann kann man sich auch vorstellen, wie der wohnt ungefähr. Mhm. Und das war ein großer Erfolg, aber wohl auch deswegen nur, weil ich des Öfteren als sympathischer Typ rüberkam in der GNTM-Show Next to Heidi. Also ich bin, mein
Germany's
Image
Next
ist auch
Topmodel, muss man dazu sagen.
Ja, also es kommt eben auch immer auf das Surrounding drauf an. Wie bereite ich Und durch was bereite ich den Kunden auf das Produkt vor, was sie dann gerne haben wollen?
Aber wenn Sie beklagen, die Medienwelt ist vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz so nachhaltig, wie sie mal gewesen ist und alles geht so schnell vorbei, gerade Germany's Next Topmodel, da wo Sie Juror gewesen sind, das setzt ja auch nicht auf eine besonders lange Halbwertszeit der Protagonistinnen, die da gecastet werden.
Ich muss ehrlich sagen, ich beschwere mich nie über Dinge, wie sie halt sind. Denn wenn es so ist, wie es heute ist, dann hat es einen Grund. Ich bin noch analog groß geworden, verstehe aber heute, dass man virtuell existieren muss, wenn man überleben will. Denn da drin liegt ja auch eine ungeheure Chance, und zwar, dass wir uns alle auch bilden können. Und wir können uns alle informieren. Wir sind auf einem ähnlichen Stand des Wissens, wenn wir wollen. Und es ist auch eine Art, wenn man sich nicht davon versklaven lässt, ist es eine Art von demokratischem Austausch. Und wenn die Bilder so schnell produziert werden müssen, dann ist es eben so. Und es kommt ja auch, wenn etwas sehr schnell ist, kommt es auch sehr schnell wieder. Also ist das Element des Vintage-Denkens, auch da habe ich noch was von früher, da gibt es noch ein Original von dann und dann, auch das gibt einem auch ein neues Gefühl, Fashion zu verstehen. Also Fashion wird immer existieren, weil Fashion ist eine Bewegung und kein Kleid.
Wenn Sie sagen, Fashion wird immer existieren, denken Sie darüber nach, was von Ihnen bleiben wird?
Nein, ich denke nicht darüber nach. Als ich das Buch geschrieben habe, in der einzig möglichen Zeit, da war auf einmal das Gefühl, ich muss mich beeilen, das aufzuschreiben. Denn es war mir auf einmal klar, wie schnell, ich bin jetzt heute 75 Jahre alt. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Großvater 75 Jahre alt war und da Geburtstag hatte. Und da war mein Großvater ein wirklich alter Mann. Und ich bin jetzt, wahrscheinlich jetzt auch, aber ich erinnere auch diese andere Zeit, in der ich das wurde, was ich heute bin. Und diese Zeit wollte ich unbedingt, dass sie nicht vergessen wird.
Ihr 75. Geburtstag, haben Sie da große Pläne? Wird das groß gefeiert?
Also ich habe meine Geburtstage das letzte Mal gern gefeiert, da war ich 4 Jahre alt. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich war so aufgeregt, konnte nachts nicht schlafen, was ich denn wohl bekommen könnte. Und bin nachts aufgestanden und bin zu meinem Gabentisch gegangen. Und da war so ein schräges Brettchen und ein Männchen. Und das Männchen musste man antippen, dann konnte das so klack, 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 klack nach unten gehen. Und nachts um 4 habe ich das gemacht und das Männchen machte ganz laut klack, 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 klack. Und meine Mutter stand auf und sagte, jetzt hast du dir alles versaut. Die Überraschung und alles hast du dir jetzt selber versaut. Danach habe ich gedacht,
keine Geburtstage
am besten, mehr. Du ignorierst ab jetzt deine Geburtstage. Nein, ist nicht ganz wahr. Nicht ab jetzt, nicht ab diesem Moment. Aber seit ich das Gefühl habe, dass mir jetzt dieses Jahr, was da drauf kommt, einer Jugend fehlt, seitdem habe ich aufgehört, meinen Geburtstag zu feiern.
Sie haben im Interview auch gesagt, viele Ältere auf einen Haufen finde ich unappetitlich.
Das stimmt wirklich, weil man berichtet ja auch so gerne, das weiß ich von meiner Mutter noch, wenn sie mich anrief, du Wolfgang, gestern bin ich hingefallen, dann wollte ich das Unkraut aus dem Beet ziehen und bin vorne übergefallen, da wurde mir so schwindelig und dann dies und dann das und ich wusste dann gar nicht, was ich ihr raten sollte. Immer wenn ältere Leute ihre ganzen Wehwehchen erklären und du bist kein Doktor, dann hast du immer so hilflos, dann fühlst du dich, du kannst nichts machen. Und meine Freunde, die so alt sind wie ich, haben ja ein ähnliches Leben gehabt wie ich, ähnlich. Und immer nach hinten zu schauen, das tue ich gar nicht so gern.
Wir haben heute Vormittag ein wenig nach hinten geguckt, jetzt schauen Sie wieder voraus. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen ein tolles neues, ein schönes neues Lebensjahr.
Dankeschön.
Wolfgang Job, vielen Dank, dass Sie unser Gast gewesen sind.
Ja, Dankeschön und viele Grüße.